provisorisch legal. Der Drogen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge provisorisch legal. Dieses Mal mit mir, Tom Dietrich. Und zu Gast habe ich heute Michael Odenwald. Michael ist Psychologe und Verhaltenstherapeut und Geschäftsführer der Psychotherapeutischen Hochschulambulanz der Universität Konstanz. Da führt Michael auch Forschungsprojekte durch. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit der psychologischen Versorgung geflüchteter Menschen in Deutschland, mit posttraumatischen Belastungsstörungen, Schizophrenie und Psychosen und mit Drogenkonsum. Und mit einer Droge hat sich Michael in seinen Forschungen besonders intensiv befasst, und zwar mit einer Droge, die hierzulande eher wenig bekannt ist, in manchen Ländern aber als Volksdroge gilt, nämlich die Droge Cut. Und über dieses Cut wollen wir uns heute mal unterhalten. Hallo Michael.
Hallo Tom.
Ja, wie gesagt, hierzulande kennt man Cut ja nicht wirklich. Vielleicht könntest du mal zu Beginn erklären, was Cut überhaupt ist.
Also Cut ist tatsächlich ganz banal etwas sehr Blättriges. Also das sind Blätter und junge Zweige von einem Baum, der in bestimmten Regionen Afrikas und Asiens wächst, nämlich der Cut-Baum. Und diese jungen Blätter und jungen Triebe, die enthalten besondere Stoffe, und deshalb werden die eigentlich seit Jahrhunderten von den Bäumen geerntet und werden dann als Kaudroge oder als Produkt gekaut, konsumiert, früher auch getrocknet, manchmal als Tee verarbeitet, manchmal als Paste verarbeitet. Und der Hintergrund ist, dass eben die Stoffe, die in den jungen Trieben und Blättern drin sind, dass die eben bei uns Menschen eine stimulierende Wirkung haben.
Und was für eine Wirkung genau ist das? Man sagt ja, es ist so ein bisschen ähnlich wie Amphetaminen oder sowas?
Also diese Stoffe, die für diese stimulierende Wirkung verantwortlich sind, die kann man unter dem Begriff die Cut-Alkaloide zusammenfassen. Es ist eine große Gruppe von verschiedenen Stoffen, die zum Teil noch gar nicht bekannt sind, die also noch entdeckt werden müssten. Und die Hauptgruppe, das sind die Katinone. Und die Katinone, kann man sagen schon, das ist eine Substanz, die sehr amphetaminähnlich ist. Und dieses Katinon hat man tatsächlich erst vor 40 Jahren oder 45 Jahren entdeckt. Ja, man wusste, da muss was drin sein. Und in der Folge ist es tatsächlich so, dass es auch synthetisch nachgebaut worden ist. Und wer sich mit den neuen psychoaktiven Substanzen auskennt, da ist die Gruppe der Katinone tatsächlich eine der häufigsten, die dann in so Substanzen wie Mephedron, das ist eine Tablettenform, als Stimulantium konsumiert werden, natürlich illegal. Also von dem her, es ist die Urform dieses Stimulantiums ist in diesen Blättern drin, und es wirkt ganz ähnlich wie Amphetamin.
Und was bedeutet das? Das habe ich ja auch in der Einleitung gesagt, dass es eine Volksdroge ist. Wie genau kann man sich das vorstellen und wo wird das überhaupt vor allem konsumiert, wenn ich hier?
Also man kann sagen, Volksdroge hat zwei Aspekte. Das eine ist eben, dass es eben was Traditionelles ist. Das sind bestimmte Länder, man nennt die auch die Cut-Belt-Länder, also Belt auf Englisch, Gürtel, die, kann man sich sagen, so an Ostafrika und im Süden von der arabischen Insel, das sind die Länder, also Epizentren des Cut-Konsums ist der Jemen, das ist Äthiopien, Kenia, Somalia, Horn von Afrika. Das sind diese Länder und die anderen Länder außenrum auch, also interessanterweise auch Saudi-Arabien oder auch Uganda. Das sind Länder, in denen die Substanz bekannt ist und seit Jahrhunderten bekannt ist. Und der andere Aspekt von Volksdroge ist die Häufigkeit. Also ich möchte jetzt hier keine Vorurteile schüren, aber man denkt über Deutschland im Ausland, das ist das Land der Biertrinker. Ja? Also bei uns ist es auch ganz normal, dass man sein Bierchen trinkt am Feierabend. Und das bedeutet, die Droge Alkohol ist bei uns auch so eine Volksdroge. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen, eben auch in diesen Ländern, dass klar, das sind meistens islamische Länder, wo es kein Bierchen gibt, kein Alkohol aus religiösen Gründen. Und da ist eben Kat diese Droge, die von einer großen Zahl von Menschen jeden Tag konsumiert wird zur Entspannung oder aus anderen Gründen. Ja. Und dass eben ja, die Ursprünge dieser weiten Verbreitung gehen eben weit zurück in die Jahrhunderte, auch wenn das vor, da kommen wir vielleicht noch drauf, vor der vorindustrialisierten Zeit allerdings tatsächlich ganz anders war als heute. Ja,
ja, und was für eine Bedeutung hat es, dass man das kaut? Ja? Ich sag mal, du hast es Bier genannt, Alkohol, ne? Das ist etwas, was man oral einnimmt, auch über einen längeren Zeitraum. Mhm. Andere Drogen, die in Pillenform oder so konsumiert werden, die sind ja sehr schnell konsumiert. Dieses Cut-Kauen ist ja etwas, was schon auch lange dauern kann. Ne?
Ja, das ist, also eine, man muss sagen, man muss mühevoll an die psychoaktive Substanz oder die psychoaktiven Substanzen in den Blättern rankommen. Man kennt es ja auch von anderen Kaudrogen, wie jetzt die Coca-Blätter oder die, die Betelnuss, die wird auch im Mund gekaut. Also sind viele solche Substanzen in ihrer natürlichen Form, die, wo man arbeiten muss. Und in dem Fall geht es um das Herauslösen der psychoaktiven Chemikalien aus der Grundsubstanz. Und das ist ein langwieriger und langsamer Prozess. Und deine Frage deutet ja auch schon darauf hin, die Substanzen, die wir häufig mit Drogen in Verbindung bringen, die sind ja in einer hochkonzentrierten oder in einer Reinform schon für uns vorhanden. Also wie jetzt zum Beispiel der Alkohol, den kann man bei uns in hochkonzentrierter Form kaufen. Und selbst bei niedrig konzentrierten Formen ist es relativ leicht, die Substanz zu konsumieren. Bei Cut ist es tatsächlich so, das ist eine ziemliche Arbeit, dass man an diese psychoaktive Wirkung der Stoffe in den Blättern herankommt. Und das ist eben das Kauen. Traditionell bedeutet es eben, ja, man braucht viel Zeit, es ist etwas, das langsam geht. Aus einer anderen Perspektive wurde auch schon gesagt, ja gut, es ist vielleicht auch ein Schutz, dass man da nie so viel von den Chemikalien auf einmal konsumieren kann, dass das einen wirklich in einen gefährlichen Zustand bringt, ja, im Gegensatz zu Alkohol oder im Gegensatz zu Pillenform oder injizierbaren Formen von Drogen, wo es eben zu einer Überdosis kommen kann, wenn man nicht weiß, wann man aufhört. Ja. Das ist bei so einer Substanz oder bei Cut jetzt nicht so leicht, dass man an diesen Punkt kommt, dass man sich überdosiert.
Auch nochmal gefragt vor dem Hintergrund, dass man jetzt in Deutschland nicht so schnell mit Cut in Berührung kommt. Wie hat sich denn deine Beschäftigung mit Cut ergeben?
Lange Geschichte. Ist auch nichts, was wirklich geplant war. Also vor 25 Jahren als Absolvent der Psychologie wollte ich dann irgendwann Doktorarbeit schreiben, habe mich für ein Projekt begeistert bei uns an der Uni Konstanz, wo es um Psychotraumatisierung von Milizionären in Bürgerkriegen ging. Und da war sozusagen mein erster Einsatz war Horn von Afrika, wo wir eben zusammen mit internationalen Organisationen eine Befragung von Milizionären gemacht haben. Und die somalischen Milizionäre, die wir befragt haben, da haben wir ziemlich schnell gemerkt, also da ist nicht nur das Kriegstrauma ein psychisches Problem, sondern also was einen richtig angesprochen hat, war die Tatsache, dass die eben so viel Cut gekaut haben und dass die das so massiv gemacht haben. Und das war so der Anfang, als ich mich dafür begonnen habe zu interessieren und bin da die Jahre darauf immer tiefer reingerutscht in diese Materie und habe eben auch gesehen, wie wichtig das ist, eben diese Problembereiche nicht isoliert voneinander, sondern in Zusammenhang zu betrachten, also Kriegstrauma, Substanzkonsum und eben das, was daraus folgen kann, zum Beispiel eben psychotisches Erleben oder Suchtentwicklung, solche Dinge. Ja.
Du hast ja auch als Psychologe nochmal eine besondere Perspektive auf Cut. Ja, viel der Auseinandersetzung mit Cut ist ja so aus einer vielleicht kulturwissenschaftlichen Perspektive auch gemacht worden. Inwiefern unterscheidet sich so deine psychologische Perspektive von ja, kulturwissenschaftlichen oder vielleicht auch ökonomischen Perspektiven? Könntest du das mal so beschreiben, was es da für Sichtweisen gibt?
Also es ist tatsächlich eine ziemlich wichtige Frage, weil also alle Substanzen, nicht nur Cut, können aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Und ja, wenn man aus der Wissenschaft kommt, sind diese Perspektiven dann häufig geprägt durch die Disziplinen. Ja, und wie du sagst, kulturwissenschaftliche Disziplinen, Anthropologie, Ethnologie, Soziologie, Kulturwissenschaften, die gucken natürlich auf ganz andere Dinge als ich als Psychologe, der jetzt in einem, ich würde jetzt sagen, meine Perspektive ist sicherlich die, die so aus dem medizinischen Bereich kommt. Und die Psychologie, die ist natürlich mehr als Medizin, also nicht deckungsgleich, aber ich würde jetzt mal sagen, so meine Perspektive ist medizinisch, psychologisch, pharmakologisch, diese Perspektive, die ich da von meiner Ausbildung heranbringe. Und wenn man die Konzepte anguckt, dann sieht man, dass es da ziemlich schnell eigentlich sehr unvereinbare Sichtweisen aus den Perspektiven kommt. Also die medizinische Sichtweise guckt als erstes auf mit der Brille der psychischen Störung auf Substanzen. Also das heißt Sucht, Substanzkonsumstörung heißt es heutzutage. Und mit dieser Brille auf so eine Substanz zu schauen wie Cut, ist natürlich, da kommt ein ganz anderes Ergebnis raus, als wenn ein Kulturwissenschaftler mit seiner Brille auf die Substanz Cut guckt. Und ja, und die Rechtswissenschaftler haben noch eine andere Brille, die Wirtschaftswissenschaftler haben eine andere Brille. Und das Interessante ist natürlich, wie bringt man das zusammen? Also wie kann man diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenbringen? Und aber im ersten Moment ist es natürlich so, dass da sehr viel Konfliktstoffe entstehen. Also dass da sozusagen die Vertreter der unterschiedlichen Disziplinen mit den unterschiedlichen Blickwinkeln da erstmal nicht harmonisch diskutieren, sondern dass da eben auch sehr viel Konflikt- und Streitpotenzial, also akademisches Konfliktpotenzial existiert da draußen. Einfaches Beispiel, wir haben es ja jetzt gerade in Deutschland auch wieder erlebt, der Blick auf Cannabis, der sozusagen diese unterschiedlichen Blickwinkel, diese unterschiedlichen Perspektiven, diese unterschiedlichen Interessensgruppen irgendwie deutlich macht, dass es da eben die nicht einer Meinung sind. Und dass es dann trotzdem eine Gesellschaft, gewählte Vertreter in der Politik geben muss, die dann sozusagen diese unterschiedlichen Perspektiven verbinden in einen Kompromiss. Und wir haben jetzt bei Cannabis einen Kompromiss, der manche Leute zum Beispiel mit der medizinischen Sichtweise auf Cannabis eher unglücklich macht. Gleichzeitig sind aber auch die Leute, die aus kulturwissenschaftlicher Sicht oder aus User-Perspektive auf die Substanz jetzt gucken oder auf unseren Kompromiss sind auch nicht glücklich, was da rausgekommen ist. Aber das heißt, diese unterschiedlichen Perspektiven wurden bei uns in einen Kompromiss verarbeitet. Und man kann sagen, dass bei Cut diese gesellschaftliche Kompromissfindung eigentlich in einem ganz interessanten Stadium ist, nämlich dass da die unterschiedlichen Perspektiven noch sehr viel unvereinbarer gegenüberstehen als jetzt hier bei uns in Deutschland in Bezug auf Cannabis oder in Bezug auf Alkohol. Und das macht sozusagen die Perspektive, das macht die Betrachtung von Cut auch ein interessantes Lehrstück, ja, wie Gesellschaften mit Substanzen umgehen. Und ich kann jetzt mal sagen, ich als Psychologe, ich gucke natürlich hin, was ist der psychoaktive Effekt? Gibt es denn tatsächlich Kriterien, die für Suchtentwicklung sprechen? Gibt es denn Gefahren psychischer, also dass psychische oder somatische Erkrankungen entstehen? Gibt es denn Exzesse? Solche Dinge, da gucke ich hin von meiner Ausbildung her. Während jetzt ein Kulturwissenschaftler, der schaut natürlich, was ist die Funktion in der Gesellschaft, da ist die Funktion in Riten, im Alltag, die Bedeutung, dass Menschen das nutzen, um gewisse soziale Funktionen oder zu erfüllen, wie zum Beispiel sich sozial zu vernetzen. Das hat so eine Art Gelegenheit oder Cut-Konsum eine Gelegenheit ist, sich sozial zu begegnen und auszutauschen und zu verwirklichen, ist eine ganz andere Perspektive. Und wenn man die wirtschaftliche Perspektive anguckt, dann sieht man, dass also das Cut also ein ganz interessanter Wirtschaftsfaktor ist. Alkohol ist es bei uns ja auch, ja. Aber wenn man da hinguckt, Cut wird häufig diskutiert aus wirtschaftlicher Perspektive in Analogie zu Kaffee oder Tee, weil das eben eine Substanz ist, die in diesen Regionen angebaut wird als Cash Crops und weil da Einkommen mit erzeugt wird. Der große Unterschied zwischen Cut und Kaffee ist jetzt zum Beispiel, dass der Kaffeemarkt international von großen Gesellschaften dominiert wird und dass auch Marktpreise Weltmarktpreise sind und dass die Produzenten da in einer ziemlich schwachen Position sind in diesem Markt. Während bei Cut ist das ganz anders. Cut wird in den Regionen häufig neben Kaffee angebaut oder es wird überlegt, ob man Cut statt Kaffee oder Kaffee statt Cut anbaut. Aber der Cut-Markt, der ist rein regional. Da gibt es keine internationalen Firmen. Da gibt es keinen Weltmarktpreis. Da gibt es schon große Firmen, die sich in diesem Markt etabliert haben, aber die sind regional. Das heißt, die sind in diesen Ländern, wo Cut konsumiert und produziert wird, sind die ansässig. Und die Länder, die haben da sehr viel zum Beispiel Steuer- oder Zolleinkommen durch den Handel mit Cut. Daher ist, muss man fairerweise sagen, ist es so, dass das Cut für viele in der Region eine wichtige Einkommensquelle ist.
Ist das ja auch so ein bisschen, vielleicht ist das ein Klischee, aber das habe ich auch mehrmals jetzt vernommen, die These, dass in einigen dieser Cut-Länder wirtschaftlich wenig funktioniert, aber die Cut-Infrastruktur ist immer sehr zuverlässig.
So ist es, ja. Also man kann, also ich habe das schon erlebt, ein Flüchtlingslager in der Pampa von Uganda. Man kriegt die wichtigsten Medikamente nicht, man kriegt viele Lebensmittel nicht in der Infrastruktur, die da ist. Aber Cut wird jeden Tag pünktlich zur vereinbarten Uhrzeit von dem entsprechenden Händler geliefert. Da kommt dann ein Pickup, wo dann säckeweise frisches Cut angekarrt werden, was irgendwie hunderte von Kilometern transportiert wurde, in einer hohen Qualität oft. Wo man sich denkt, boah, was ist das für eine Infrastruktur, die da, oder was ist das für eine Organisation, die da so gut funktioniert in Bezug auf Cut und in Bezug auf andere Dinge, die auch wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger wären, funktioniert es nicht. Also das ist wirklich sehr erstaunlich, ja.
Du hast jetzt auch diese soziale Funktion von Cut angesprochen. Das ist ja auch eine These von Per Gatter, der sich ja sehr intensiv mit Cut auseinandergesetzt hat, dass es mal unabhängig davon, ob es eine Substanz ist, von der man süchtig werden kann, ist es vor allem, dass die soziale Funktion davon, die einen dazu bringt, dass es schwierig ist, es nicht zu konsumieren, richtig?
Ja, genau, also ich meine, da können wir uns gerne in ein englisches Pub stellen und können darüber reden, was für eine Bedeutung Bier hat für den sozialen Austausch oder auf ein niederbayerisches Volksfest. Also ich glaube, da ist Cut kein isoliertes Beispiel für, ja. Aber es ist tatsächlich so, die Menschen in vielen dieser Ländern, also wie jetzt für Jemen ist es am besten untersucht, würde ich jetzt mal sagen, diese soziale Funktion. Da gibt es einen richtigen klaren Ablauf, dass Menschen sich dann nach dem Mittagessen treffen zu Cut-Partys. Da gibt es auch lokale Namen dafür in Räumlichkeiten, die danach benannt werden und wo Menschen dann zusammenkommen, um gemeinsam Cut zu kauen. Und das ist eine Tradition, die schon vermutlich sehr alt ist, die aber dann ja vor 100 Jahren und mehr natürlich nicht der ganzen Bevölkerung möglich war, sondern das war dann eher ein Freizeitvergnügen von Menschen aus höheren Schichten oder reicheren Menschen oder Menschen, die guten Zugang zu dem Kart hatten. Heute ist es so, dass das eben schon sich auch weit verbreitet hat, dass das in den Ländern eigentlich schon Usus ist, dass man sich dann nachmittags zum Kartkauen trifft, entweder privat oder es gibt da viele öffentliche Plätze, also Kart-Shops, Verkaufsstellen, wo man dann auch mit Getränken und Zigaretten versorgt wird und dann eben das konsumiert in öffentlichen Plätzen, an öffentlichen Stellen. Das ist so dann der Nachmittag, der jetzt in diesen Ländern so abläuft für eine sehr große Zahl von Menschen. In Somalia, wo ich damals war, mich hat es eher frustriert, dass eben damals schon nach dem Mittagessen viele Leute nicht mehr anzutreffen waren in ihren Büros oder in ihren Geschäften, sondern dass da eben es ganz klar in die Richtung ging. Die Leute, die sind dann nach dem Mittagessen kartkauen und kommen dann am nächsten Tag erst wieder an ihre Arbeitsstelle. Und das führt natürlich auch dazu, dass da nicht nur eine positive Funktion da ist, sondern dass da eben auch Schattenseiten irgendwie entstanden sind. Und man kann sich vorstellen, dass eben dass es so praktiziert wird in so einer Breite von Gesellschaften, dass das etwas ist, was erst in den Jahrzehnten entstanden ist, den zurückliegenden Jahrzehnten, als Kat seinen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt hat und eben in so großer Menge produziert und transportiert werden kann. Man muss sich vorstellen, Kat wächst nicht überall, Kat in so einer Qualität, dass da eben diese psychoaktiven Stoffe vorhanden sind, wächst in einer relativ hohen Höhe, also 1500 Meter und höher. Und das bedeutet letztendlich, vor einigen Jahrzehnten gab es zum Beispiel noch keine Transportmöglichkeiten, weil Straßen noch nicht gebaut waren. Seitdem es Straßen, Eisenbahnen, Flugplätze gibt, wird diese Substanz in einer großen Menge, frisch, in einer hohen Qualität ausgeliefert. Und seitdem diese Infrastruktur und diese Transportketten verfügbar sind, ist auch dieser Habit, dass man sich nachmittags trifft, um Kat zu konsumieren, für große Bevölkerungsteile erst überhaupt erschwinglich und möglich. Ja? Und deshalb, sagen wir mal, diese Entwicklung, die hat vielleicht in der Kolonialzeit, am Ende der Kolonialzeit nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen und wurde da eben auch schon thematisiert in Publikationen und Dokumenten und ist sicherlich auch dann und zum Teil eben ist es auch schon vor dem Ersten Weltkrieg losgegangen. Beispiel ist die Eisenbahn von Diridawa nach Djibouti, glaube ich, wo dann das erste Mal dann frisches Kat direkt in der Metropole transportiert werden konnte. Aber man muss ehrlicherweise sagen, das ist tatsächlich ein großer Effekt, der dann irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg losging, wo dann eben Kat auf diese Art und Weise vermarktet wurde, auf diese Weise verfügbar wurde, immer mehr Kat angebaut wird, immer mehr Konsumenten existierten. Und mittlerweile ist es so, dass Kat eigentlich ein ziemlich gebrandet ist. Also ähnlich wie man sich das vielleicht auch mit Alkohol vorstellen kann. Heute geht bei uns in Deutschland niemand in den Laden und sagt, ich will einen Krug Bier. Sondern wir gehen in den Laden und haben sozusagen Marken im Kopf und wir wollen Flaschen kaufen, die verschlossen sind und nicht einen offenen Krug Bier. So wie es vielleicht im Mittelalter war, wo man mit seinem Krug irgendwo hinging, wo Bier gebraut wurde und dann hat man das sich da abgefüllt. Ja? Und so ist es mit Kat auch. Also das heißt, es gibt...
Ich habe von sehr kuriosen Kat-Arten gelesen, wie das Saddam Hussein Kat und das Champagner-Cut und sowas. Oder?
Da würde ich jetzt dir gleich mal widersprechen, dass es nicht Arten sind, sondern das sind Marken.
Marken, ah ja, okay.
Marken, das ist, da geht es nicht um eine Art, sondern da geht es um eine Marke. Und klar überschneidet sich dieses Branding, diese Markenbildung sehr stark mit dem Ort, wo das Cut geerntet worden ist. Also letztendlich, da wo ich viel Zeit verbracht habe in Somalia, da wird, oder auch in Teilen Äthiopiens, da hat die Cut-Marke, die man kauft, die heißt meistens wie der Ort, wo es eingebaut worden ist. Und es gibt dann Orte, die das also richtig gut vermarkten und richtig gut branden und dann eben auch designen, muss man sagen, weil du siehst schon an der Art und Weise, wie es verkauft wird, nämlich dass da eben ein schönes Bündelchen an Cut-Zweigen verkauft wird und es hat dann unterschiedliche Längen und es hat dann auch, die Blätter haben unterschiedliche Farben, unterschiedliche Formen. Also das heißt, da gibt es eine unglaubliche Vielfalt von Cut-Produkten und auch von, sagen wir mal so, Cut-Varianten, jetzt botanisch gesehen, die dann eben in verschiedenen Regionen weiterentwickelt worden sind. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, wie eben bei Biersorten bei uns, die ja auch ganz unterschiedlich sind. Und wenn man sagt, okay, da gibt es ein deutsches Bier, aber da gibt es auch ein bayerisches Bier und da gibt es auch ein fränkisches und oberbayerisches Bier und dann gibt es eben auch das Bier aus Erding und das Bier aus München. Also das heißt, auch das ist etwas, was sich in Cut widerspiegelt. Und dann gibt es natürlich die ganz großen Unterschiede, nämlich kommt das Cut aus Äthiopien, kommt das Cut aus Kenia, kommt das Cut aus dem Jemen. Und das sind dann wirklich, also wenn man das so will, die Cut-Welt an der Variation an Marken und an Produkten, die es da im Moment auf dem Markt gibt, die ist faszinierend. Und auch die Wirkungen ist genauso, wie wenn man jetzt ein belgisches, hochprozentiges, dunkles Bier vergleicht mit einem hellen Leichtbier aus den USA. Das sind Welten dazwischen und auch die Wirkung ist ganz unterschiedlich. Und experienced User, die haben ihre präferierte Marke und die wollen oder ihre präferierten Marken. Und wenn die jetzt zum Beispiel die Nacht durchmachen wollen, dann kauen die ein anderes Cut, als wenn die jetzt abends einfach nur eine Bettschwere erzeugen wollen, schnell ins Bett kommen und gut schlafen wollen, dann kauen die ein anderes Cut. Genauso wie wir das eben auch wissen, welche Form von Alkohol jetzt in der sozialen Situation und unserer privaten Situation angemessen ist. Genauso gibt es eben diese Unterscheidung eben auch bei Cut. Ja.
Was ich bei Cut bemerkenswert finde, das passt jetzt auf so eine umgedrehte Art dazu, würde ich sagen, ist, dass sich das in einer Hinsicht von den allermeisten Drogen dann unterscheidet, weil wenn über Cut gesprochen wird betont, dass es eine milde Droge ist. Ja, also wenn zumindest aus westlicher Perspektive über Cut gesprochen wird. Üblicherweise wird sich im Diskurs über Drogen ja doch eher auf potenzielle Gefahren und Risiken fokussiert, anstatt dass man sagt, so, ja, okay, es ist ähnlich wie Amphetamin, aber dann doch sehr viel milder. Wie siehst du so diese Darstellung von Cut als milder Droge?
Also man muss sicherlich sagen, dieser Ausdruck milde Droge ist sicherlich auch schon mal von den Leuten zu hören, die also kompromissbereit sind, über ihre eigene Brille zu springen, die sozusagen dieses Verteufeln von Substanzen, was es ja auch gibt, ja, aus religiöser Sicht zum Beispiel oder aus pharmakologischer Sicht, sehr schnell irgendwie passiert. Und dieses Zugeständnis, dieses Mild, bedeutet letztendlich, dass man da verschiedene Aspekte mit einpreist. Ja? Tatsächlich gibt es pharmakologische Studien, die versuchen, bekannte Substanzen, psychoaktive Substanzen, in der Rangreihenfolge in Bezug auf den Schaden individuell oder gesellschaftlich in der Rangreihe zu bringen. Und da ist Cut tatsächlich häufig im hinteren Viertel neben Ecstasy, ja, was auch nicht unschädlich ist, ja, aber was auf alle Fälle weniger individuellen Schaden verursacht, wie zum Beispiel ein Fentanyl zum Beispiel, ja. Und daher kann man sagen, Cut ist also aus dieser traditionellen Sicht und aus so einer informierten Sicht eine milde Droge, aber gleichzeitig bedeutet das eben auch, dass man den Aspekt, den du vorhin genannt hast, dass man Cut ja kauen muss und dass Cut ja nicht in einer Ready-Made-Form vorliegt, wo man hohe Mengen zu sich nehmen kann, das wird da ein bisschen irgendwie häufig in der Forschung noch unter den Tisch gekehrt oder noch nicht beachtet, weil man eigentlich da solche Substanzen miteinander vergleicht, wo man, also wo man die Dosis eigentlich frei wählen kann, die man konsumiert. Und bei CAT ist es tatsächlich so, dass man da die Menge, die man in einer Zeiteinheit zu sich nehmen kann, die ist stark limitiert durch diese Blätterform. Daraus zu schlussfolgern, dass das eine wenig gefährliche Substanz ist, ist, finde ich, verkürzt gedacht. Also das ist auch so ein Punkt, der mich wissenschaftlich interessiert und wo ich manches auch schon dazu geschrieben habe. Die Frage ist so ein bisschen, ist es tatsächlich so, dass das Kauen, diese langsame Aufnahme, diese große Menge an Blättern, die man braucht, um eine vergleichbare Wirkstoffdosis zu kriegen wie so eine Amphetaminpille, bedeutet das tatsächlich, es ist ungefährlicher. Ja? Ich habe jetzt irgendwie in meinen Studien einen anderen Aspekt irgendwie näher vertieft, nämlich die Frage, wie sieht denn so ein Cut-Use-Habit heutzutage aus, wo die Blätter eigentlich in großer Zahl verfügbar sind, in unbegrenzter Menge kann man schon sagen und in hoher Qualität. Und da kommt schon raus, dass sich da eine Art und Weise des Konsums, also ein Konsum-Habit, eine Gewohnheit bei einer Gruppe von Usern etabliert, die erstaunlich ist. Nämlich, man kann sagen, das ist eine Form von Binge, also eine Form von einem massiven Konsum, von exzessiven Konsum, der über die Zeit läuft. Wir haben mal in einer Studie mit somalischen Geflüchteten gefragt, okay, wie oft habt ihr in der letzten Woche 24 Stunden am Stück gekaut, ohne zwischendrin zu schlafen oder eine Pause zu machen? Und dann hat doch in dieser Gruppe relativ viele Leute gesagt, das ist mehr wie einmal gemacht haben. Also in einer Woche mehr als 24 Stunden ohne Schlaf nur CAT gekaut. Das ist schon heavy. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Punkt, den wir bei der Usergruppe sehen, die es mit dem CAT-Kauen übertreiben. Und die gibt es ohne Zweifel, diese Gruppe. Keiner weiß, wie groß die sind, das variiert auch von Ort zu Ort. Und da kommen eben diese Effekte zusammen, dass eben CAT-Kauer so intensiv nach diesem Kick suchen, dass sie große Mengen von CAT über eine lange Zeit hinweg konsumieren. Und die Expertise beim CAT-Konsum ist im Prinzip die Expertise, wie effektiv du die Blätter kaust und wie effektiv du die psychoaktiven Substanzen aus diesen Blättern herauslöst und dadurch eben auch die Menge, die du schaffst. Und ich habe das selber erlebt. Ich bin, würde ich mal sagen, ein Novize, was CAT-Kauen angeht. Ich habe immer nur kleine Mengen im Vergleich zu Experienced Usern konsumieren können und habe dadurch auch relativ überschaubare psychostimulierende Wirkungen erlebt. Aber die Menschen, mit denen ich zusammen CAT konsumiert habe, die sehr experienced waren, die haben unglaubliche Mengen von dem Zeug kauen können und haben auch ganz starke Wirkungen gezeigt, wo ich dann echt auch am Anfang erstaunt war, dass die so eine Wirkung dann überhaupt erleben können, weil das war in der damals für mich verfügbaren Literatur eben auch nur drin gestanden, ja, das ist mild und low potent und so. Aber wenn man dann solche Prozesse mal live miterlebt und sieht, also was da passiert, dann sieht man, dass das CAT nochmal eine ganz andere Form von Consume Habit hervorruft bei den Menschen, die eine Sucht entwickeln. Und dass er sozusagen nicht allein die Menge an psychoaktiver Substanz pro Zeiteinheit, die man konsumiert, relevant ist, sondern eben auch die Zeit, die man fürs Konsumieren verwendet. Und dadurch eben auch vermischt sich das mit der Menge an Schlaf, mit der Menge an Nahrung und Flüssigkeit, die man zu sich nimmt. Und man kann schon sagen, dass diese exzessiven CAT-Kauer, dass die sehr wenig schlafen und dass man da vermuten muss, dass ein Interaktionseffekt zwischen den pharmakologischen Wirkungen und dem fehlenden Schlaf, der schlechten Ernährung und so weiter mit eingepreist werden muss in die Bewertung von so einer Substanz. Und das ist bei diesen einfachen Bewertungen, wo man CAT in eine Rangreihe bringt, in Bezug auf so einfache Konzepte wie Harm, wurde das selten berücksichtigt.
Mhm. diese Länder, in denen Kalk konsumiert wird, sind ja auch so einem Großteil muslimisch geprägt. Mhm. Und auch, also zum Beispiel Saudi-Arabien hast du auch genannt, ist ein Land, das nicht bekannt dafür ist, besonders liberal mit Drogen umzugehen. Die anderen Länder schätze ich mal auch nicht. Inwiefern ist es da legitimiert aus so einer sittlich-religiösen Sicht?
Also das hat sich auch, würde ich mal sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark weiterentwickelt. Es ist so, dass das Kat in manchen Strömungen des Islam, um da anzufangen, schon auch eine jahrhundertealte Funktion hat. Also der sufistische Islam, da wird Kat bis heute eben als eine Substanz während des Betens und während des Wachseins und eben auch während kultischer Handlungen konsumiert, um näher bei Gott zu sein. Im Gegensatz dazu, der wahhabitische Islam, der hat Kat also sehr schnell, sehr massiv verteufelt und abgelehnt und als Haram betrachtet. Und deshalb ist die offizielle Haltung in Saudi-Arabien tatsächlich die, dass Kat verboten ist und dass Kat-Konsum eben auch unter Strafe steht. Ja, aber jetzt ist es halt so, dass vor über 100 Jahren der saudische König Teile von dem damaligen, Sultanat, was heute Jemen ist, abgekauft hat. Und da waren halt ganz viele Katkauer, die da sozusagen mit in das Land integriert wurden. Und es gibt bis heute im Süden von Saudi-Arabien Kat-Plantagen. Es gibt tatsächlich auch eine Kat-Kultur und einen Kat-Tourismus und Kat-Konsum, der toleriert wird von Riad. Weil das eben so eine kulturell so tief verankerte Tradition ist. In anderen Ländern, wie jetzt zum Beispiel Tansania, da wurde von der Regierung das ziemlich gut geschafft, eben den Kat-Konsum, den es da eben auch traditionell gab, den zu unterbinden. Also ich glaube, heute in Tansania gibt es keinen Kat-Konsum. Während hingegen jetzt Länder wie Äthiopien und Kenia, das sind die zwei Hauptanbauländer neben dem Jemen, die zwei Hauptexportländer, weil Jemen exportiert wenig, konsumiert viel selber. In den beiden Ländern ist es tatsächlich so, dass das Kat mal in der Geschichte der letzten Jahrzehnte auch mal tatsächlich als eine Droge angesehen worden war, aber jetzt heutzutage mittlerweile aber diesen Status wieder verloren hat und eher als Cash Crop gesehen wird. Und also in Kenia habe ich es intensiver mitgekriegt als in Äthiopien. Da ist es tatsächlich so, dass auch auf den Seiten der nationalen, Anti-Drogen-Agentur, dass da eben irgendwann die Informationsseiten zu Kat verschwunden sind. Die wurden schlichtweg gelöscht, weil Kat nicht mehr als Droge betrachtet wurde. Ja? Mhm. Also das heißt, da hat Kat tatsächlich eine große Veränderung durchlaufen und ist jetzt im Moment gerade eben mehr aus dieser wirtschaftlichen Brille gesehen und wird da eben auch sogar gefördert, ja, dieser Kat-Anbau. Nicht unbedingt der Konsum, weil die denken eher an den Export, diese Regierung. Der Konsum wird, also in Äthiopien wurde der lokale Konsum im Land selber durch Gesetze versucht zu beschränken, zum Beispiel, dass man da eben das Kat nur noch mit Lizenz verkauft werden darf, dass es Zeiten gibt, in denen diese Kat-Shops aufhaben dürfen. Ob das jetzt immer so umgesetzt wird, wie es im Gesetz vorgeschrieben wird, ist bezweifle ich, aber trotzdem waren da Versuche da, also den Anbau selber zu fördern, aber den Domestic Use, also den Konsum im Land selber zu regulieren, weil man eben dafür gedacht hat, okay, Kat-Produktion ist gut, weil das kann man exportieren, das gibt Einnahmen beim Export. Ja. Und so, denke ich, muss man sehen, ist quasi in diesen Kat-Anbauländern, heute ist da ein riesen Potpourri an Situationen, wie Kat sozusagen betrachtet wird gesellschaftlich oder auf makroökonomischer Ebene einzuordnen ist also sehr unterschiedlich. Ja. Und eben dann ich würde sagen, man kann in den Ländern kann man so zwei Strömungen feststellen, die jetzt unterschiedlich jeweils aussehen, nämlich eine Strömung, die eher so in Richtung laissez-faire geht, also Cut-Konsum nicht zu regulieren, Cut-Anbau nicht zu regulieren, und die andere Richtung, die andere Kraft geht eher so in die Richtung Cut-Konsum und Anbau zu regulieren oder gar zu verbieten. Ja. In Tansania hat sich diese Strömung durchgesetzt, das ist verboten. In Saudi-Arabien hat sich diese Strömung nicht ganz durchgesetzt. Das heißt, da ist es zwar verboten, aber es wird immer noch toleriert, in bestimmten Landesteilen zumindest. Und in Kenia und Äthiopien, da hat sich die Laissez-faire-Richtung fast komplett durchgesetzt. Ja. Daher findet man eben in diesen Ländern unterschiedliche Entwicklungen, wie der Konsum im Moment sich darstellt.
Ja. Du hast ja sehr viel in Somalia geforscht. Könntest du vielleicht mal so nachzeichnen, wie sich da der Cut-Konsum über die Jahre entwickelt und gegebenenfalls auch verändert hat?
Also ich habe natürlich meine Perspektive, die jetzt nicht all die Jahrhunderte zurückreicht, sondern ich habe, und ich bin jetzt auch die letzten 10 Jahre, muss ich fairerweise sagen, auch nicht mehr in Somalia gewesen. Ja? Es ist so, man muss da sagen, dass Cut-Anbau in Somalia eher im kleinen Stil betrieben wurde und wird, ja, einfach weil da die geografischen Voraussetzungen nicht optimal sind. Das heißt, Cut wird eigentlich, wenn es konsumiert wird, wird es entweder von Äthiopien oder von Kenia nach Somalia rein importiert, wenig übers Meer vom Jemen, also ich glaube gar nicht eigentlich. Und deshalb muss man das eben auch sehen, dass Cut eher traditionell ein seltenes Gut war in Somalia im Norden, zur Nähe zu den Hauptanbaugebieten von Äthiopien noch viel mehr, und ganz im Süden vielleicht auch, weil der Kenia nicht weit weg ist und die Anbaugebiete, aber all dazwischen, glaube ich, gab es lange Zeit ganz, ganz wenig Cut. Aber das hat sich natürlich geändert in den letzten Jahrzehnten durch den Transport auf Straßen und mit Flugzeug. Und als ich damals vor 25 Jahren das erste Mal in Somalia war, da war also Cut sehr präsent, und es wurde eben in großen Mengen importiert aus den Nachbarländern. Und es sind da auch Firmen entstanden, also die wirklich viel, bis heute viel Umsatz machen durch den Import von Cut nach Somalia. Und damals in dem somalischen Bürgerkrieg, der heute immer noch nicht weg ist, aber damals waren ganz andere Akteure im Bürgerkrieg beteiligt, da war es auch so, dass bekannt war, dass manche von den Milizen eben auch selbst Cut importiert haben und eben durch den Import von Cut eben auch Einkommen erzeugt haben. Genauso wie da eben auch viele Publikationen durch die Ausbeutung von Wäldern und dem Export von Holzkohle aus Somalia auch zum Teil Einkommen für Milizen gebracht hat, war eben das ein Importgeschäft. Deshalb war sozusagen gerade unter Milizen in dieser Zeit, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, eben Cut-Konsum relativ exzessiv. Manche Milizgruppen haben sogar Cut als Teil des Solds gehabt. Da im Norden, wo ich viel war von Somalia, da war es typischerweise so, dass die Milizen oder halbstaatlichen oder staatlichen militärischen Gruppen, dass die eben auch Roadblocks überall hatten. Und es war ganz klar, dass ein Grund, warum die Roadblocks hatten, ist diese Cut-Lorries, die da irgendwie jeden Tag in großer Zahl vorbeifuhren, dass die da eben ihre Abgaben zahlen mussten. Und oft war es so, dass diese Abgaben in Form von Naturalien fällig waren. Das heißt, Milizionäre kamen relativ leicht an große Mengen von Cut und haben das unter ihren Angehörigen verteilt, und deshalb waren da auch ziemlich viele ziemlich schwere Konsumenten in diesen Gruppen zu finden. Ja? Und weshalb ich da eben auch ziemlich schnell eine ziemliche Bandbreite an Cut-Konsumenten gefunden habe, als ich in diesen Gruppen geforscht habe. Und man muss das sicherlich dazu sagen, was da offensichtlich ist und was da eben für mich damals eben auch rauskam, ist, dass viele von den Milizionären damals im Bürgerkrieg schwer traumatisiert waren und dass natürlich Katar eine Funktion hatte, das auszuhalten, damit das zu bewältigen. Und das aber gleichzeitig durch diesen funktionellen Konsum oder man kann auch sagen Selbstmedikation dann aber auch neue Probleme entstanden sind. Am einfachsten, dass da eben Leute, die dann diesen funktionellen Konsum gezeigt haben, dass die eben dann auch süchtig geworden sind und dann eben auch, kann man sagen, auch wenn die WHO sagt, es ist selten, dass jemand süchtig wird von Cut, weil es eben ein mildes Stimulantium ist, bla bla bla, was ich gerade gesagt habe, fand man doch eine relativ große Zahl von Leuten, die diese Kriterien erfüllt haben unter den Milizionären. Und wenn man dann guckt, was passiert, wenn jemand dann eben so ein Konsummuster hat, dass er eben relativ viel und mit relativ lang, mit wenig Schlaf hat konsumiert, dann entsteht eben ein weiteres Problem. Auf der körperlichen Seite entstehen dann natürlich eine Vielzahl von Problemen, wie zum Beispiel eben diese Säuren, die in den Cut-Blättern drin sind, Säure ist der falsche Begriff, diese Bitterstoffe, dass dadurch eben dann auch Schleimhäute angegriffen werden, dass dadurch eben auch Mund, Speiseröhre, Magen, Dünndarm da in Leidenschaft gezogen werden, dass Zähne in Leidenschaft gezogen werden. Das sind so somatische Folgen, die man dann typischerweise findet, wenn jemand so massiv konsumiert. Man findet auch Leberprobleme, man findet auch also eine Vielzahl von somatischen Problemen. Auf der psychischen Seite findet man dann, wenn jemand so eine massive so ein Konsumverhalten zeigt und süchtig geworden ist, findet man dann häufig als sekundäres Problem, was dann entsteht, eben auch das, was man von Amphetaminen und Kokain kennt, dass eben dann Leute in Anführungszeichen Filme schieben oder Paranoias haben und die sind am Anfang nur kurz solche Momente, aber es wiederholt sich und wird immer leichter oder immer häufiger kommen solche Momente raus, solche Symptome und letztendlich finden wir dann relativ viele von den chronischen Konsumenten, die auch schon psychotische Symptome und möglicherweise auch psychotische Störungen, also kurze psychotische Störungen oder auch drogeninduzierte psychotische Störungen dann entwickeln bei massiven Cut-Konsum. Wird natürlich durch den Schlafmangel massiv gefördert. Ja. Und das war im Prinzip das, was wir dann da gesehen haben, dass diese Menschen, die in den Milizen, in den Milizgruppen da waren, dass die ganz häufig multimorbid, psychisch und somatisch belastet waren und dass die, dass es da keinen easy way out gab, um denen zu helfen. Also es ist eine komplexe Geschichte, die wir da gesehen haben. Interessanterweise, wir haben dann ähnliche Studien mit Geflüchteten, mit somalischen Geflüchteten in Kenia gemacht. Da fanden wir auch eine ganz ähnliche Konstellation, wo dann eben posttraumatische Belastungsstörung, Suchtentwicklung, psychotische Symptome, starke Depression und somatische Folgen bei den Leuten eben ganz gehäuft auftraten. Wir haben dann in der Folge in Äthiopien mit Studierenden, also mit jungen Leuten an Universitäten gearbeitet, weil es eben immer mehr Berichte gab, dass eben sich im Zuge dessen, dass Cut immer verfügbarer wurde und die Konsumentengruppen sich immer weiter ausweiteten, dass da eben auch immer mehr junge Leute früher anfangen und das Konsumieren. Traditionell wurde Cut eben auch gekaut von Islamstudierenden, um wacher zu sein, besser lernen zu können. Jeder, der heute studiert, kennt es auch. Mit viel Kaffee, mit viel Hallo wach, kommt man besser durch Studium. Und das ist eben in der Region dann eben das Cut gewesen, ziemlich lange. Aber wir finden eben auch bei vielen jungen Studierenden schon exzessiven Cut-Konsum, der also beängstigend ist. Wir finden nur noch nicht so viele Folgestörungen bei denen, was ja logisch ist, weil die eben anders als ein 40-jähriger Milizionär nicht schon 20 Jahre Cut kauen, sondern vielleicht erst seit 1-2 Jahren. Und deshalb sehen wir eben, dass sozusagen diese Funktion von Cut-Konsum in so Konfliktregionen eben klar ist, mit Stress zu bewältigen und dass es da eben diese Folgeprobleme gibt und dass das eben bei anderen Konsumentengruppen, wie es den Studierenden, sich eben dann logischerweise anders darstellt. Aber man sieht eben diese Ansätze auch schon, dass sich da eben durch langen chronischen Konsum, dass da eben vieles entsteht, was Krankheitswert hat.
Ist ja auch oft so, dass es in Regionen, wo es so kriegerische Konflikte gibt, auch eine Konjunktur an Aufputschmitteln gibt oder an genau. Mitteln, die irgendwie Hemmungen nehmen und sowas. Ne? Inwiefern trifft das auch auf Cut zu? Ist das etwas, was im Krieg auch verwendet wird?
Also witzigerweise ist es tatsächlich so, als ich meine erste Studie zu Milizionären und Cut-Konsum veröffentlicht habe, 2005, da kam dann irgendwann mal ein Anruf von einer Nummer, die ich nicht kannte, im Büro. Ja? Und da war das die CIA, also nicht die CIA, sondern ein Mitarbeiter der CIA aus Amerika, der auf Englisch angerufen hat, also in den USA, und wissen wollte, ja, wie das mit dem Cut-Konsum bei den Milizionären in Somalia ist und was ich darüber weiß und auch über die Einkommensstrukturen der Milizen. Also ganz interessant, ja. Aber es ist völlig klar, dass das, was ein Stimulantium an Wirkung hervorruft in einem menschlichen Organismus, dass das natürlich etwas ist, was in kriegerischen Auseinandersetzungen eingesetzt werden kann. Das hat man ja zum Beispiel schon gesehen, Panzerschokolade im Zweiten Weltkrieg oder dass Methamphetamin-Konsum oder dass die japanische Armee ihre Soldaten mit Methamphetamin versorgt hat. Heute auch noch, dass Langstreckenbomber-Piloten, dass die eben auch Amphetamine konsumieren können, um wach zu bleiben. Also das ist ubiquitär. Und es ist natürlich klar, dass eben Cut auch in Somalia bei Milizionären oder in Äthiopien oder wo auch immer man ist, Wirkung hat, wie zum Beispiel, dass es einen wacher macht, dass es Müdigkeit und Hunger reduziert, dass es eben auch so Dinge wie, dass man sich hinterfragt, dass man irgendwie Ängste hat, dass das eben auch abmildern kann, ja, wobei das untypisch jetzt ist mit Ängsten, aber dass es dann eben auch in dem Sinne, Cut kann auch eine aggressionssteigernde Wirkung haben, genauso wie auch alle anderen Stimulantien, wo eben auch Untersuchungen klar zeigen, dass eben gerade so in der abklingenden, nicht in der ersten Wirkungsphase, sondern in einer der späteren Wirkungsphase, dass da eben Aggressionshandlungen häufiger werden. Also das heißt, Aggressionen können eben auch gebahnt und erleichtert werden durch den Konsum. Also und dieses Konglomerat an Wirkung wird natürlich von Milizen genutzt. Ja? Mhm. Auch um die euphorisierende Wirkung, die Cut auch hat, wenn man nur genug davon kauen kann, die ist natürlich auch etwas, was Milizionäre bei der Stange hält, was natürlich auch hilft, so eine trostlose Situation in so einer Miliz, oft ist es so, zu ertragen und auszuhalten. Ja.
Nun, es finden sich ja dann oft so Statistiken von den jeweiligen Ländern, die dann zeigen, okay, ein Großteil der männlichen Bevölkerung, ich sag mal 80%, konsumiert regelmäßig Cut. Aber man sieht dann auch, dass es einen auch beachtlichen Anteil von Frauen gibt, die ebenfalls regelmäßig Cut zu sich nehmen. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Es sind ja auch dann oft Länder, wo es auch eine relativ starke Geschlechtersegregation gibt. Mhm. Wie wirkt sich das auf den Cut-Konsum bei Frauen aus?
Also traditionell, wenn man jetzt die ethnografische Literatur liest vom letzten Jahrhundert, da wird häufig gesagt, Cut ist hauptsächlich Cut-Konsum ist ein männlicher Habit. Ja. Mhm. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich so, dass sich da in den letzten Jahrzehnten viel verändert hat, dass eben dass die traditionelle Cut-Party, die ich vor 25 Jahren in Somalia kennengelernt habe, die ist rein männlich gewesen. Das sind Frauen nicht vorgesehen, dass die mit dabei sitzen. Mittlerweile ist es aber durchaus üblich in städtischen Regionen, dass es eben gemischtgeschlechtliche Cut-Konsumgelegenheiten gibt, vor allem in privaten Häusern, in öffentlichen, öffentlich zugänglichen Etablissements, wo man Cut konsumiert, ist es, glaube ich, noch nicht so deutlich sichtbar. Hängt auch so ein bisschen davon ab, wo man ist, in welchem Land, wie traditionell da quasi die Grundhaltung in der Gesellschaft ist. Aber von Äthiopien weiß ich zum Beispiel, dass sich da eigenständige Cut-Frauen-Partys etabliert haben, die auch zum Teil anders ablaufen als Männer-Cut-Partys, also wo andere Dinge mitkonsumiert werden, wie jetzt, was weiß ich, bei männlichen Cut-Partys wurde häufig Zigaretten und süßer Tee oder Kaffee oder Süßgetränke, Sodas mitkonsumiert. Bei weiblichen Cut-Partys hat sich das angepasst in Äthiopien. Das sind zum Teil ganz anders, also richtig auf, ja, also weiblich geframed. Ja. Es gibt in allen Ländern gibt es, würde ich mal sagen, von der Epidemiologie her die Tendenz, dass eben immer mehr Frauen auch konsumieren, wobei, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass Männer immer noch in der Mehrheit sind, wobei allerdings weiblicher Konsum häufig eben auch noch stigmatisierter ist als männlicher Konsum. Weshalb wir jetzt zum Beispiel in einer äthiopischen Universität, wenn man da nach Cut-Kauern suchen, um bei einer Befragung mitzumachen, melden sich klassischerweise keine Frauen, sondern nur Männer, obwohl wir wissen, dass Frauen auch Cut konsumieren. Ja? Für die ist es also sehr stigmatisiert, sich als weibliche Cut-Konsumentin zu äußern, zu outen. Ja? In Uganda, da gibt es einige Studien, die sozusagen den Konsum von Cut und Frauen so ein bisschen untersuchten, auch die gesellschaftliche Sichtweise darauf, Uganda, Kenia, wo dann eben auch Cut-Konsum von Frauen sehr schnell moralisch sehr stark abgewertet wird und eben auch Cut-konsumierende Frauen sehr stark moralisch abgewertet werden, wo Cut-Konsum-Mythen etabliert wurden, dass eben auch, wie jedes Stimulantium hat auch Cut einen Effekt im Bereich der sexuellen Funktionen, im Bereich der sexuellen Stimulierung. Und da wird eben auch weiblicher Cut-Konsum häufig eben auch mit Prostitution in Verbindung gebracht. Männlicher Cut-Konsum wird eben mit anderen sexuellen Verhaltensweisen in Verbindung gebracht. Und ist natürlich typisch, dass eben diese weiblichen Mythen da sehr stark moralisch abgewertet werden. Und das eben auch dazu führt, dass vermutlich in allen Cut-Konsum-Ländern weiblicher Konsum also sehr stark stigmatisiert ist, viel stärker als männlicher Cut-Konsum.
Es gibt dann ja auch so in so Versuchen von, lokalen Versuchen von Cut-Prävention, ja auch so ein Narrativ, das irgendwie über den Mann, der seine Familie in eine prekäre Lage bringt, weil er sein ganzes Gehalt für Cut ausgibt. Ja, das hat ja auch so ein Aspekt davon, oder?
Das ist so, würde ich mal sagen, so ein typischer Fall, den man tatsächlich auch oft hört, dass eben Männer sehr schnell, also und das ist ja auch dieser häufig in manchen Ländern wenig regulierte Zugang zu Cut, dass da eben auch sehr schnell sowas wie eine Verschuldung von Konsumenten zustande kommt und dass eben man sehr schnell sein Geld los wird, ja. Also ein bisschen erinnert diese Situation auf den lokalen Cut-Märkten so ein bisschen wie das, was man über die Gin-Craze des 16. Jahrhunderts in Großbritannien irgendwie oder in England lesen kann, wo eben Gin verkauft worden ist und Schulden gemacht worden sind und in der Zeit sind unglaublich viele Menschen an Alkoholvergiftung gestorben, auch Kinder an Alkoholvergiftung, weil eben der Zugang so leicht war. Und unglaublich viele Menschen sind da eben auch ins Gefängnis gekommen, weil sie ihre Gin-Schulden nicht bezahlen konnten. Also wirklich große Zahl von Menschen. So ein bisschen dieser unregulierte, freie Markt, den sieht man auch so ein bisschen an der Stelle und dass da eben viele Leute dann eben auch viel zu viel Geld ausgeben. Da gibt es Studien, die das auch auf Haushaltsebene zeigen, auch aus dem Jemen, wo dann eben klar ist, dass der Anteil am Haushaltseinkommen für Cut-Konsum bei ärmeren Haushalten also sehr viel größer ist als bei reicheren Haushalten und dass da eben bei ärmeren Haushalten da eben das eben auf Kosten von Nahrungsmittel und Schulbesuchen dann häufig stattfindet, dass Kat konsumiert wird. Diese Betrachtungsweise wird aber häufig gegenübergestellt mit der Betrachtungsweise, dass Kat-anbauende Haushalte, dass die ihre Kinder häufiger in die Schule schicken können, dass die ihre Kinder besser ernähren können, dass die eine gesündere Ernährung haben, dass die besser medizinisch versorgt sind. Also das heißt, man kann das nicht so einfach so auf eine Formel bringen, ja, Kat hat ökonomische Auswirkungen, ohne Zweifel, ja, und es gibt ziemliche Exzesse, die da entstehen, die man sich hier als Mitteleuropäer heutzutage gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, es sei denn, man begibt sich in die illegale Drogenszene, ja, aber da ist es ja offen und liegt zutage und ist zum Teil normal, ja.
Ja, zum Schluss würde ich gerne noch mal über Kat in Europa sprechen. Ja, du warst ja auch involviert, als es zum Beispiel um die Prohibition von Kat in Großbritannien ging. Richtig, da kannst du vielleicht mal ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, also Kat ist ja, würde ich mal sagen, international und auch in Europa jetzt nicht einheitlich bewertet. Ich habe damals, 2010, glaube ich, habe ich mit einer Gruppe von anderen Autoren so ein Policy Briefing für die EU geschrieben zu Kat, wo wir eben dann die Situation dargestellt haben. Damals wurde noch relativ viel Kat über Holland und Großbritannien nach Europa importiert und eben dann von da verteilt in ganz Europa. Kat war jetzt nicht breit verfügbar, sondern es wurde und wird in Europa eigentlich nur von den Migrantengruppen aus den Kat-Ländern im größeren Stil konsumiert. Ja. Aber auch so, dass es natürlich wahnsinnig viel teurer ist, gewesen ist als in den Ursprungsländern. Also es war jetzt nicht so, dass das zu solchen Exzessen geführt hat, meiner Beobachtung nach, wie in den Ländern selber, wo das einfach sehr viel günstiger und sehr viel verfügbarer war. Nichtsdestotrotz, das haben wir damals dargestellt, dass das so ist. Es kam dann in mehreren Ländern dann auch in der Folge nicht durch unser Zutun, sondern durch andere Prozesse dazu, dass eben der legale Status von Kat dann in Frage gestellt und aufgehoben wurde. Also diese Tendenzen, dass es eben eine starke Laissez-faire und eine starke Prohibitionsgruppe in Bezug auf Kat gibt, das ist auch in Großbritannien so gewesen. Da ist die Community der immigrierten Somalis und Jemeniten und Eritrea, die streiten sich um das Thema Kat ganz stark und da sind ganz große Gräben da. Und damals hat sich in Großbritannien eben diese Contra-Kat-Lobby durchgesetzt. Damals gab es eine Anhörung oder gab es Anhörungen, da wurde sozusagen von der Regierung wurde eine Kommission beauftragt, irgendwie die Fakten zum Thema Kat zu sammeln. Da wurde ich auch eingeladen, war ich einen Tag in London und habe da irgendwie meine Forschung und meine Sichtweise gesprochen und eben auch meine Empfehlungen ausgesprochen. Diese Kommission damals hat dann eben auch so, einen Kompromiss letztendlich vorgeschlagen, nämlich dass Kat besser reguliert wird, dass Kat irgendwie besser standardisiert werden muss, dass da eben zum Beispiel keine Pestizidrückstände, dass da überprüft werden muss, dass dass eben klar ist, es dürfen keine Kinder und Jugendliche ein Mindestalter vom Konsum, dass eben auch der Verkauf irgendwie konzessioniert und klar geregelt sein muss, dass eben Kat-Konsum-Etablissements, dass die eben bestimmten Kriterien entsprechen müssen, wie eben ein Pub auch, ja. Und das war der Vorschlag von dieser Kommission, hinter dem ich auch voll stand. Aber die Regierung hat damals unter dem Einfluss dieser Contra-Kat-Lobby eben Kat schlichtweg verboten. Ja? Und eine ähnliche Situation war dann in Holland auch. Ja? Was dann geführt hat, dass quasi Kat nicht mehr legal in diese Länder importiert werden konnte. Und das hat dazu geführt, dass also die Verfügbarkeit von Kat in den anderen Ländern, wo das jetzt nicht so klar geregelt ist, auch dramatisch sich verändert hat. Also in Deutschland zum Beispiel gab es damals, als Kat in Großbritannien noch nicht verboten war und in den Niederlanden, gab es eben in den Städten mit einem großen Migrantenanteil oder mit einer migrantischen Community aus diesen Ländern, gab es eine rege Kat-Szene, die halt dann wo die Zwischenhändler dann regelmäßig halt dann nach Amsterdam Schiphol Airport gefahren sind mit mehreren Autos und da eben das Cut dann geholt haben und dann verteilt haben auf die Communities und davon halt gelebt haben. Das war dann danach nur noch illegal möglich, ging dann auch eine Weile illegal weiter. Also in Deutschland war Cut eigentlich nie legal, die letzten Jahrzehnte, schon in den 80er Jahren wurde es, hat es einen legalen Status verloren. Aber trotzdem war es halt unbekannt häufig. Deshalb konnte man ja bis vor 20 Jahren Cut noch relativ gut in Deutschland verkaufen als Drogenhändler. Das hat sich dann danach aber auch geändert. Ja, mittlerweile habe ich so ein bisschen den Kontakt zu der Cut-Szene in Deutschland verloren, weil es schlichtweg sich seit dieser Zeit komplett geändert hat. Also ich weiß jetzt im Moment nicht mehr, ob es in Frankfurt noch eine Cut-Szene gibt und wo die ist, ja, oder in Kassel, wo es
aber die gab es mal.
Ja. Also das war, okay. Man hat vor 15 Jahren hat man Frankfurt Bahnhofsviertel, in bestimmten Straßen sind die Leute offen mit Cut-Bündeln durch die Straßen gelaufen, haben Cut konsumiert. Also das war relativ, also wenn man wusste, wo man es findet, war es leicht zu kriegen. Ja. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Situation von Cut in Europa, wie es jetzt im Moment ist, weiß ich tatsächlich nicht. Letztendlich muss man feststellen oder muss man sagen, es ist ein Experiment gewesen. Ich meine, letztendlich war damals eben auch die Befürchtung unter Experten, wenn man jetzt irgendwie plötzlich so eine Substanz dann irgendwie wegnimmt, was passiert dann mit den Leuten, die diesen Effekt suchen? Was machen die dann? Hören die auf zu konsumieren? Unwahrscheinlich. Was machen die stattdessen? Ja, und da gibt es eben einige Beispiele aus der Geschichte der Drogen- und Substanzregulation, wo sowas eben auch nach hinten losgehen kann, wo dann eben dann statt der einen Substanz, die dann nicht mehr verfügbar ist, eine andere, vielleicht gefährlichere Substanz konsumiert wird. Und ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja? Aber ich meine, so wie ich Kollegen verstanden habe, ist es also relativ gut gegangen, dass das sich so dramatisch hier in Europa verändert hat.
Okay, dann bedanke ich mich erstmal bei dir für das interessante Gespräch, Michael, und für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Tom. Hat Spaß gemacht.
Und an alle ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.